Ja, eine kurze Pause hat auch gut getan und jetzt wollen wir uns auch ein bisschen kürzer noch fassen. Ich hoffe, dass wir in einer halben Stunde jetzt noch den zweiten Abschnitt dieses Morgens vom Kapitel 1 des ersten Petrusbriefes noch durchnehmen können. Ich lese mal nach der Schlachterübersetzung. Die Verse 6 bis 9 und dann noch ab Vers 13. Dann werdet ihr frohlocken, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn freut ihr euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Und dann im Vers 13 oder ab Vers 13, darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde geoffenbart in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Und dann noch den Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen, denn ihr seid wiedergeboren. Da haben wir wieder den Anschluss an vorhin, an die erste Stunde. Es geht jetzt, ihr Lieben, eigentlich vollends im ganzen ersten Petrusbrief um die Auswirkungen dieser unserer lebendigen Hoffnung in den Lebenslagen und hin auf unsere Lebensweise, das heißt die Art und Weise, den Lebensstil. Es ist schön, lebendige Hoffnung zu haben, aber eine lebendige Hoffnung bringt auch eine Verantwortung mit sich. So ist es auch mit jeder Aufgabe, mit jeder Gabe, sie wird zur Aufgabe. Und so ist es auch mit einer geschenkten Hoffnung durch den Glauben an Jesus Christus, mit so einer klaren und wunderbaren Herrlichkeitsperspektive, Zukunft, Ziel, und das soll uns heute bestimmen in den Lebensumständen und auf die Art und Weise, wie wir uns in den Lebensumständen verhalten. Und da werden wir dann einiges in den nächsten Kapiteln hören und deswegen können wir hier auch manches nur kurz anreißen. Aber es ist erstaunlich, dass hier sehr schnell auf die Praxis übergegangen wird. Wir haben uns bewusst jetzt sehr viel Zeit genommen in der ersten Stunde, dass wir die Grundlage haben. Weil das bringt Motivation mit. Das ist diese Erwartung des Herrn und diese lebendige Hoffnung. Das ist wie ein Motor auch. Auch was Liebe zum Herrn angeht. Weil wenn ich jemand lieb haben will, Da freue ich mich darauf, ihn zu sehen, oder? Und deswegen, das ist ein Motor der Liebe Gottes und ein Motor der lebendigen Hoffnung. Und jetzt soll das zum Tragen kommen, Hoffnung zuerst und Bewährung. Und deswegen geht hier der Heilige Geist gleich über, und Petrus darf das so schreiben, in derselben werdet ihr euch freuen. Oder darüber jubelt ihr, sagen sogar manche Übersetzungen. Dann werdet ihr frohlocken, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Halt mal! Jetzt hatten wir es doch von diesen Herrlichkeiten. Also nur ein Bruchteil. Und vielleicht denkt da mancher auch, der heute in manchen Nöten drinsteckt, ja, aber was bringt mir es denn jetzt? Das kommt alles mal, ist wunderbar und ich will mich auch drauf freuen und will mich auch immer wieder mal drauf konzentrieren, aber ich stecke doch drin in den Nöten. Und ich bin so angefochten. Ob das jetzt körperliche Anfechtungen sind oder innere Anfechtungen. Und ihr Lieben, ich weiß es aus der Seelsorge und aus manchen Telefongesprächen, für Kinder Gottes und auch für Diener des Herrn und Dienerinnen, Mägde und Knechte des Herrn, die letzte Wegstrecke kann manchmal noch sehr steil werden, sehr steil werden. Denk an einen Bruder, der dem Herrn so viele Jahre gedient hat und der krebskrank ist und muss jetzt so viel Mittel nehmen auch gegen die Schmerzen, weil die Schmerzen untragbar wären und deswegen Morphium, ja. Und das hat so viel Nebenwirkungen, nicht nur auf den Körper, sondern auch auf die Seele. Und das muss man dann auch darauf hinweisen, nicht? Weil da ist manchmal alles genommen. Und dann stürzt man noch in die Tiefen. Ja, wo bleibt jetzt mein Glaube? Da muss man mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben, ihr Lieben. Drum heißt es ja auch hier, es gibt auch Zeiten, wo wir traurig sind. Das ist nicht abwegig. Auch wenn Tod eintritt, obwohl wir lebendige Hoffnung haben. Und ich sage immer, und auch in Trauerkarten, Anteilsnahme, schreibe ich gerne diesen Satz, möge jetzt, wenn ich weiß, jemand ist gläubig an Jesus Christus natürlich, möge jetzt die lebendige Hoffnung gerade in dieser Zeit des Schmerzes und der Trauer gerade darin zum Tragen kommen. Da dürfen wir füreinander beten. Denn da bleibt ja nichts anderes mehr, wenn der Tod eingetreten ist. Da bleibt ja nur das, eben dass wir aber nicht so traurig sind wie die anderen. Es bedeutet nicht, dass wir nicht traurig sind, aber nicht auf die gleiche Art und Weise, ohne Hoffnung, wenn jemand gläubig gestorben ist. Das ist ja Thessalonicher Brief. Aber diese Anfechtungen, die bleiben. Und hier wird es auch erklärt, warum. Weil Gott es auf Bewährung aussetzt. Und da behandelt er uns, bitte nicht vergleichen. Da behandelt er uns ganz persönlich, ganz individuell. Wir sollten manchmal lieber die Frage stellen, dass Gott uns das zumutet. Oder so sagen, wenn Gott mir das zumutet, dann wird er mir auch durchhelfen und mich durchtragen. Die ihr jetzt, aber im Verhältnis zur Ewigkeit ist es eine kurze, kleine Zeit, wo, wenn es sein soll, wenn Gott das in unser Leben hineinfügt, auch traurig seid in mancherlei Anfechtung. Also die Anfechtungen bleiben nicht aus. Und lebendige Hoffnung schließt nicht Anfechtungen aus, sondern die Glaubensprüfungen lässt Gott in unserem Leben zu, damit lebendige Hoffnung zur Anwendung kommt. Wenn wir es jetzt in Bezug bringen, zur Anwendung. Bezug bringen zum Anwenden. Aber nicht nur das, sondern er bereitet uns in diesen Umständen innerlich auf diese Ewigkeit zu. Bedenken wir Römer 8, 28, das kommt dann auch nochmal in der Jesusgesinnung, aber ich greife schon ein bisschen vor. Denn diesen Vers 28, den habe ich viele Jahre, ich muss das ehrlich zugeben, ich habe den viele Jahre ohne den Vers 29 immer angewandt. War auch ganz gut, aber das war ein bisschen Schieflage, ja? Weil da heißt, dass uns alle Dinge zum Besten dienen. Aber das ist ja zu wenig, einfach nur zu sagen, naja, das wird schon zum Besten dann sein. Sondern der Vater hat sich vorgenommen, uns gleich zu gestalten dem Sohne, dem Ebenbild seines Sohnes. Und dazu dient das, da reifen wir hin zur Ewigkeit, innerlich. Ihr Lieben, so wie wir hier die Augen schließen, körperlich, in diesem inneren Zustand gehen wir zum Herrn. Da muss uns klar sein. Und darauf will der Herr uns vorbereiten, gerade durch sein Wort. Denn das Wort ist ja nicht nur zur Wiedergeburt gegeben, sondern nachher auch zur Erbauung und zur Stärkung des Glaubens in den Glaubensprüfungen. Und das muss den Stürmen ausgesetzt sein, unser Leben. Dann schlagen wir Wurzeln, dann brauchen wir den Herrn. Das sind wunderbare Erziehungswege Gottes, wenn sie auch manchmal sehr schwer sind. Achtung wegen Strafe. Nicht umsonst, ich freue mich, dass das in diesem Textzusammenhang, in diesem Kapitel steht, dass wir ein Lamm Gottes haben, das uns erlöst hat, das nicht mit Silber und Gold, sondern mit seinem eigenen Blut, das vollkommene Erlösungswerk. Da sind wir erkauft, teuer erkauft. Ja, und dann dürfen wir nicht so schnell von Strafe sprechen, wenn Glaubensprüfungen kommen. Da müssen wir ganz vorsichtig sein. Ich wage mir nie zu sagen, jetzt straft ihn aber der Herr. Erziehen tut er uns. Hin auf eine Ewigkeit. Und das dürfen wir sehen. Und deswegen werden wir Hoffnung und Bewährung, werden wir auf Bewährung ausgesetzt. Und Gott möge uns die Augen dafür öffnen, in den verschiedenen Anfechtungen, auch wo die Versuchungen kommen. Da dürfen wir uns bewähren, ist später die Rede auch noch davon. Und eben in den Anfechtungen des Lebens, Situationen, die Gott zulässt. Ich möchte ganz kurz einen der meistgeprüften Menschen erwähnen. Wer kann mir denn das sagen? Wer war denn das wohl? Hiob. Hiob, ja, wunderbar. Hiob habt ihr hier schon durchgenommen, an dem Bibeltag. Also das ist gar nichts Unbekanntes. Ach, das ist ein Vers. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Hiob 19, ja? Aber ihr Lieben, er sagt dann noch etwas weiter im Vers 25. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, dann werde ich von meinem Fleisch los Gott schauen. Merken wir, dieser Mann ist dann wieder durchgebrochen. Der ging kolossale innere Prüfungen auch durch, aber er ist durchgebrochen, aber ich werde einmal von diesem Fleisch los, von all diesen Nöten, die dieser Leib auch mitbringt, in all diesen Anfechtungen, ich werde Gott schauen. Und dann heißt es sogar, ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein, danach sehnt sich mein Herz in mir. Merken wir, wie hier lebendige Hoffnung plötzlich trotz allen Tiefen dann zum Tragen kommt? Und ich werde ihm nicht fremd sein. Denken wir dran, wenn Gott uns prüft, unseren Glauben prüft, in den Anfechtungen, in den Stürmen unseres Lebens, und dann dürfen wir wissen, er bereitet uns vor, dass wir ihm auch nicht fremd sind, dass er uns nicht fremd ist. Wir dürfen die Lebenssituationen, die Gott zulässt in unserem Leben, dürfen wir in diesem Lichte einstufen und dürfen das so sehen. Deswegen schreibt hier Petrus im Vers 7, auf dass euer Glaube rechtschaffen viel köstlicher erfunden werde, denn das vergängliche Gold, das durch Feuer bewährt wird, zu Lob, Preis, Ehre, wenn nun offenbart wird, Jesus Christus. Wenn wir der Feuerprobe ausgesetzt sind, das Gold, damit es von den Schlacken wegkommt und rein ist und wertvoll ist, muss es durch das Feuer. Und das ist hier das Bild, das hier Gott gebraucht, damit wir erkennen, Gott prüft unseren Glauben. Gott stärkt ihn, gerade auch durch die lebendige Hoffnung, durch sein Wort, durch seine Zusagen. Aber er hat das Recht, auch unseren Glauben zu prüfen. Und im Nachhinein, wenn man drin steckt, sind wir oft niedergeschlagen und traurig. Aber im Nachhinein können wir dann sagen, Gott hat uns durchgetragen. Und der Herr war uns dann nahe und wir haben ihn auf eine Art und Weise erlebt, wie wir ihn vorher nie erlebt hatten. Und das lasst uns nicht vergessen und da lasst uns auch gegenseitig uns helfen, in echter Bruderliebe, wie das später auch heißt, ungefärbter, echter Bruderliebe. Wir brauchen einander in diesen Prüfungen. Und dann dürfen wir uns freuen in dem allem, dass wir ihn mal sehen. welchen ihr nicht gesehen und doch lieb habt, nun an ihn glaubt. Ja, das ist eben die Sache. Wir sehen ihn noch nicht, aber im Wort können wir ihn schauen. Aber wir haben ihn trotzdem lieb und müssen wir uns mal vorstellen, jetzt wo wir ihn noch nicht mit diesem Auge sehen, sondern nur mit dem geistlichen Auge, nur in Anführungsstrichen, wie muss das einmal sein, wenn wir ihn mal sehen von Angesicht zu Angesicht? Haben Sie sich oder wann haben Sie sich zum letzten Mal darüber gefreut, Jesus im Wort geschaut zu haben? Selber beantworten. Ja, wir dürfen Trost suchen, wir dürfen Kraft aus dem Wort nehmen in der stillen Zeit, aber wir sollten Jesus begegnen, einmal von Angesicht zu Angesicht, aber jetzt Vorbereitung. Wir sollten die stille Zeit immer danach ausrichten, dass Jesus uns begegnet und dass wir Jesus mehr erkennen, Jesus sehen. Paulus, der eine große Erkenntnis hatte, hatte dieses Verlangen, zu erkennen ihn, und erkennen bedeutet, mich gleich machen lassen, zu erkennen ihn, die Kraft seiner Auferstehung, aber auch die Gemeinschaft seiner Leiden. Und da führt uns Gott hinein. Und was ist das Herrliches, wenn wir uns dann, wie wir uns dann freuen, wenn wir ihn dann sehen. Wenn jetzt, wo wir ihn noch nicht sehen, eigentlich auch uns schon freuen können über Jesus. Wann haben wir uns letztes Mal so richtig über Jesus gefreut? Das darf uns bestimmen. Ja, geht das, dass man jemand lieb hat, ohne ihn zu sehen? Tja, natürlich. Weil wir ihn im Wort kennenlernen dürfen. Aber da ein Beispiel. Aber nicht zum Nachahmen, junge Leute. Ich habe mich in meine Frau verliebt, obwohl ich sie noch gar nie gesehen hatte. Ja, sie war in Bolivien in der Mission, ich in Brasilien. Ich habe nur ihre Missionsberichte gelesen. Dann hatte ich einen Bruder im Brüderhaus damals an der Missionsschule. Und der kam von der gleichen Gemeinde und den habe ich ausgefragt. Und der hat mir viel von ihr erzählt. Dann kam auch mal ein Bild und so im Missionsblättchen. Ich habe mich in sie verliebt und ich habe gesagt, Herr, ich kann der nicht schreiben. Wenn du sie nicht vorbeischickst, dann geht da nichts. Das kann ich nicht. Der Herr hat sie zweimal vorbeigeschickt. Übrigens auch durch ganz schwere Umstände. Sie musste nach Hause. Ihre Mutter ist schwer krebskrank, ist dann mit 48 heimgegangen. Und dadurch kam sie über Brasilien. So haben wir uns kennengelernt. Ja, aber ich will nur sagen, ich habe von ihr erfahren. Ich habe von ihr gelesen und vor allen Dingen gelesen, was sie geschrieben hat. Und das hat bei mir innen etwas bewegt. Das ist ja nur ein schwaches Bild von dem, was wir im Wort haben, wie Jesus zu uns spricht und Gottes Wort uns Jesus groß macht. Ja, dann können wir ihn schon lieben, obwohl wir ihn noch nicht gesehen haben. Wenn das schon auf zwischenmenschlicher Basis schon ab und zu so möglich ist wie bei mir, also nicht einfach nachahmen, Achtung, aber ich will nur das aufzeigen, wie viel mehr dürfen wir ihn lieben, lieb haben. Wiewohl ihr ihn nicht seht und werdet euch freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Wir gehen einer Freude entgegen, die kann man nicht in Worte fassen. Wir gehen einer Zukunft entgegen, von der die Schrift sagt, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Und so dürfen wir die Prüfungen in den Prüfungen durchhalten, überwinden. Wir wissen alle noch nicht, was alles noch auf uns zukommt. Und natürlich Liebe und Bewährung, Hoffnung und Bewährung, Liebe, Bewährung und eben Zukunft und Bewährung. Deswegen wird hier nochmal so die Zukunft aufleuchten gelassen. Das war auch für Israel immer wichtig. Lesen Sie mal Jeremia 29, 11 in der Gefangenschaft. Ich habe euch eine Hoffnung und eine Zukunft gegeben. Meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und dann läuft es hinein in den Wandel der Heiligkeit und der Gottesfurcht. Das lesen wir dann ab Vers 13, werden wir dazu aufgefordert, und zwar mit Recht. Und hier geht es nicht um Gesetzeserfüllung. Hier geht es aufgrund dessen, was uns in Jesus Christus geschenkt ist. Und deswegen darf Gott von uns mehr und mehr Jesusgesinnung erwarten. Das müssen wir verstehen. Eines möchte ich noch kurz vorlesen. Ich habe letzte Woche, als ein paar Tage der Stille hatte, ist mir ein kurzer Bericht in die Hände gekommen in Bezug auf Prüfungen und schwere Nöte. Dann habe ich gedacht, das muss ich doch noch kurz vorlesen. Nehmt dann dafür das andere etwas kürzer durch. Manche haben auch Ähnliches schon erlebt. Unsere Tochter ist jetzt auch, da wo sie studiert, ein junger Student, der ist auch durch und durch verkrebst mit 23, 24 im Theologiestudium. Und es gibt also schon ganz schwere Wege, auch für junge Gläubige. Und hier haben wir so einen Bericht auch, den ich neulich gelesen habe. Und er schreibt an Andreas Bobart, der schreibt von der Schweiz, der hat es erlebt, er saß vor dem Computer und hat da geschrieben und gemailt. Und dann heißt es, in meinem Kopf kreisen Gedanken um Lukas, den 15-jährigen Jungen, den ich eigentlich gar nicht kenne. Er kannte aber mich, war bei meiner Events, also Vorträgen dabei. Marianne, seine Mutter, schreibt in einer Mail, die meine Augen nun schon zum wiederholten Mal überflogen haben, von seiner Begeisterung für meine Arbeit und dankt. Und doch dann plötzlich ein paar Zeilen weiter das Unerwartete. Am letzten Dienstag wurde Lukas durch einen Verkehrsunfall aus diesem irdischen Leben genommen. Ich muss schwer schlucken und kämpfe gegen die Tränen. Was mich jedoch nebst Mitleid und Trauer zutiefst bewegt, aus der ganzen Mail ist kein einziges verbittertes Wort herauszulesen. Nicht einmal zwischen den Zeilen. Marianne fährt fort, mich zu ermutigen. Irgendwas läuft verkehrt. Ich müsste sie doch ermutigen und trösten. Ich schreibe zurück und wir lernen uns per Mail und Telefon ein bisschen kennen. Ja, da ist Trauer. Aber noch viel stärker spürbar auch dieser Trost, dass Lukas völlig in Gott verankert gewesen ist und der Glaube an Gott in seinem Herzen wie ein Feuer gelodert hat. Sein Bildschirmschoner zeigte, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Einer dieser Sätze, deren Tragweite ich mit meiner beschränkten Sichtweise wahrscheinlich im Leben lang nie wirklich werde fassen können. Marianne schreibt, wie sie gerade kürzlich mit Lukas einen meiner Blogs angeguckt habe, in dem ich über den wunderbaren Himmel schwärme. Und wie sie gemeinsam über den Schlusssatz gelacht hätten, ich freue mich darauf. Ich hoffe, man sieht sich. Jetzt ist das, was wir erst glauben, für Lukas bereits Realität geworden. Es ist diese Hoffnung und das Wissen um unsere Zukunft, eine ewige Zukunft, die Marianne und ihre Familie Kraft gibt und sie antreibt, diese Hoffnung anderen ebenfalls zuzusprechen. Ich fühle mich wirklich mega umgeben von der Liebe Gottes und er gibt mir immer wieder die nötige Kraft, schreibt diese Mutter. Ja, soweit dieses Zeugnis, das ist Realität in der Schweiz geschehen und das zeigt, dass auch in jungen Jahren manche Führungen kommen können, die wir überhaupt zunächst nicht verstehen, nicht einordnen können. Immer nur von der Ewigkeitsperspektive. Deswegen lasst uns die Lebenssituationen lernen, von der Ewigkeitsperspektive einzuordnen. Da bleibt trotzdem eine Trauer, aber diese Hoffnung kommt in den Anfechtungen des Lebens, wie sie auch aussehen mögen, darf zum Tragen kommen. Da unterscheiden wir uns, auch am offenen Grab, von Ungläubigen. Nicht, dass wir nicht weinen dürften. Ich möchte das betonen. Ich habe mal eine Person getroffen, die hat gesagt, auch durch Verkehrsunfall Sohn verloren. Dann hat sie zur Mutter, also Großmutter des Verunglückten, gesagt, bei uns wird am Grab nicht geweint. Wir sind hier ein Zeugnis. Bin ich ganz dagegen. Der eine weint schneller, der eine andere nicht so schnell. Ihnen, Gott sieht das Herz an. Und wir müssen uns auch vor der Welt nicht schämen, wenn Tränen da sind. Auch wir Männer nicht. Ja? Lasst uns da ganz realistisch sein. Aber trotzdem, die Menschen werden es merken, dass wir in dieser Prüfung eine lebendige Hoffnung haben und wunderbare Gelegenheiten, darauf hinzuweisen. Und nun ganz kurz noch, Wandel in Heiligung und Gottesfurcht. Jesusgesinnung. Vers 13, darum so begürtet die Lenden eurer Gesinnung oder eures Gemüts. Früher hat man die Lenden hochgenommen, ja, das lange Gewand, dass man marschbereit war. Und ich sehe das eben in Bezug auf das Gemüt, in Bezug auf unsere Gesinnung, eine innere Bereitschaft zur Jesusgesinnung. Ihr Lieben, wenn wir so eine lebendige Hoffnung haben, und so teuer erkauft sind mit dem Blut des Lammes, da haben wir eine ganz, ganz große Verantwortung, dass diese Gnade wirken darf und wir wirklich nicht so wie die anderen Menschen leben und reagieren. Das ist eine Gesinnungsfrage, die dann wiederum nachher umgesetzt werden darf in einen heiligen Wandel. Aber zuerst ist die Gesinnungsfrage, und zwar ganz nüchtern, nicht auf unnüchterne Art und Weise. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird durch die Offenbarung Jesu Christi. In Jesus haben wir Gnadenfülle. Und aus dieser Fülle dürfen wir nehmen Gnade um Gnade. Wo jetzt die Herausforderung, auch die geistlichen Herausforderungen zunächst mal, an uns gestellt sind. Das kann, darf Gott an uns stellen, weil er uns in Jesus alles gegeben hat, so rum. Nicht, was fordert Gott jetzt alles von uns? Nee, Gott darf das von uns erwarten. Aufgrund dessen, dass Jesus in mir lebt. Aber wir können es doch nicht. Unser Fleisch ist zu nichts Nütze. Unser Fleisch bleibt nach Römer 8 immer Minus. Das muss uns bewusst sein. Da gibt's nichts zu tätscheln. Unser Fleisch bleibt Minus vor Gott. Aber ein Neues ist geschehen durch Jesus Christus, durch die Wiedergeburt, durch die wir auch die Hoffnung haben. Und deswegen dürfen wir anders uns verhalten. Natürlich geschieht da manches wachstumsmäßig. Da dürfen wir erkennen, aufgrund der Schrift, das und das gefällt Gott nicht. Und da dürfen wir uns drauf einstellen. Deswegen immer wieder bereit, die Jesusart zu haben. Ich freue mich schon aufs Kapitel 2, wo das so deutlich auch in Bezug auf Arbeitsplatz und so noch kommen wird. Nüchtern und die Hoffnung auf die Gnade setzen. Nicht auf mein Können, nicht auf meine Kraft zum Durchhalten, sondern auf Gottes Kraft und Gottes Gnade ganz setzen, indem Jesus uns offenbart wird. Ja, er wird einmal offenbar werden, sichtbar. Aber er wird uns immer wieder sich offenbaren in seinem Wort. Jesus offenbart sich so gerne, nicht in Visionen, sondern im Wort. Damals Auferstandene heißt es immer wieder, und Jesus offenbarte sich abermals seinen Jüngern. Aber heute tut er es auch. Aber übers Wort, heute haben wir das ganze Wort. Und da wird uns Gnade angeboten. Und deswegen darf aus dem heraus Gehorsam entstehen, aus Liebe zu Jesus. Die Frage der Liebe haben wir ja kurz angesprochen. Als gehorsame Kinder, stellt euch nicht gleich wie vormals, da ihr in Unwissenheit nach den Lüsten lebtet. In den ganzen Episteln, in den ganzen Briefen finden wir immer wieder diesen Aufruf zu einem anderen Leben. Wir dürfen anders sein, wir müssen nicht, wir dürfen anders sein als die Welt. In unserer Gesinnung, in unserer Lebensgestaltung. Deswegen Bereitschaft zur Jesusgesinnung, verlassen ganz auf die Gnade und auf die Kraft Gottes. Keine Anpassung, keine Kompromisse, das wird noch später ausgeführt. Aber in Kurzform jetzt hier, ich denke da immer an Römer 12, Vers 2, wer sich dazu notieren will, stellt euch dieser Welt nicht gleich, ja, sondern lasst euch verändern in euren Gesinnung durch die Kraft des Geistes. Dann könnt ihr auch erkennen, welches der gute, wohlgefällige, vollkommene Gotteswille ist. Wir stehen ja oft in einer Spannung bei Entscheidungen, auch junge Menschen. Ja, was ist jetzt die Entscheidung? Steht nicht alles in der Schrift? Gerade wenn es auch um Ehepartner geht und so weiter, da gibt es Entscheidungen, aber das ist ganz wichtig, dass wir kompromisslos den Weg gehen mit Jesus, dass wir Unterscheidungsvermögen auch bekommen. Da, wo wir uns anpassen und meinen, wir können gerade so leben wie die anderen, die keine Hoffnung haben, die Jesus nicht haben, die sich nicht nach Gottes Wort ausrichten, dann bekommen wir keine klare Linie. Da, wo unser Herz immer wieder bereit ist zu sagen, ganz mit Jesus, ganz aufs Wort. Da wird er auch uns wunderbar führen und leiten. In manchen Dingen können wir ja ganz torhaft sein, ja, wir Menschen. Aber selbst die Toren wird er dann recht führen, wenn wir nur auf Jesus uns ausrichten. Ganz auf Jesus. Und bereit sind, für Gott errettet zu sein. Das heißt, für Gott zu leben. Unsere Erlösung hat ein Ziel. Unsere Erlösung hat nicht nur das Ziel, dass wir jetzt gerettet sind, das sind wir dann, sondern das Ziel der Errettung ist immer was? Immer Gottes Herrschaft im Leben. Das ist ein ganz wichtiges Grundprinzip Gottes. Gott möchte Gottes Herrschaft. Und deswegen heißt es auch hier, sondern nach dem, der euch berufen hat und heilig ist, seid auch ihr heilig in allem eurem Wandel. Das abgesondert sein für Gott, erlöst für Gott, schlägt sich nieder in unserem Wandel. Und der soll heilig sein, das heißt, weil er heilig ist. Und da gibt es vor Gott kein Ansehen der Person. Da zählt nicht, von welcher Familie kommen wir. Da zählt nicht, was für eine Ausbildung haben wir. Da zählt auch nicht, sind wir Mann oder Frau. Das Thema kommen wir ja auch noch heute Abend zu sprechen. Nein, nein, da zählt die ganz persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott durch Jesus Christus. Und da stellt sich immer wieder neu die Frage der Herausforderung, sind wir bereit, einen Gott wohlgefälligen Wandel zu führen? Es wird dann ausgeführt in den nächsten Kapiteln, aber hier wird es zusammengefasst. Sintemal ihr den zum Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeglichen Werk. Sehen wir, da haben wir kurz wieder den Preisrichterstuhl Christi. So führt euren Wandel, solange ihr hier wallet, mit Furcht. Das heißt, nicht mit Angst, sondern in Gottesfurcht. Ich denke, gerade auch in unserer Zeit wird das zu wenig betont. Weil man das Wesen Gottes einseitig verkündigt. Das heißt, die Liebe Gottes. Wir können nicht genug reden von der Liebe Gottes, offenbart am Kreuz von Golgatha. Bewiesen, seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Aber die andere Seite bleibt. Gott ist auch Licht und somit bleibt er heilig und gerecht. Und das erfordert, dass wir als Erlöste wirklich auch der Gottesfurcht Raum lassen. Und es ist jetzt ein ernster Satz, aber ich muss den sagen, ihr Lieben, immer da, wo wir vielleicht tief fallen, da müssen wir uns nicht vom Menschen zuerst, sondern von Gott zuallererst die Frage stellen lassen. War denn nicht mehr Gottesfurcht in meinem Leben? Ich denke, da ist die springende Frage. Das ist nicht Angst. Das ist nicht, oh weh, wenn du. Die Strafe, dies ist geklärt. Da hat Jesus geklärt am Kreuz von Golgatha. Jesaja 53. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Aber die Gottesfurcht ist ein ganz wichtiger Faktor, der in unserem Leben nicht fehlen sollte. Das heißt, es darf mich wunderbar in Fülle die Liebe Gottes bestimmen. Und aus Liebe zu ihm, weil er mich so erlöst hat, will ich mich danach ausrichten auf die Heiligkeit Gottes, auf Gottes ganzes Wesen, nicht auf Gottes halbes Wesen, sondern immer wieder in meinem Herzen dem Raum lassen, Gott ist Licht. Und einmal darf ich in dieses Licht ganz treten. Und heute will ich schon mich ins Licht seines Wortes mit Lichtcharakter stellen lassen und mich durchprüfen immer wieder, mich korrigieren lassen, dass mein Wandel immer mehr mit Gottes Wort übereinstimmen darf. Korrektur ist nötig auf dem Weg bis zum Ziel hin. Und deswegen, solange ihr hier wallet, ist sehr schön altdeutsch ausgedrückt, solange ihr hier noch unterwegs seid, solange ihr hier noch Schritte zu tun habt, hin zum ewigen herrlichen Ziel, da kommt so manche Prüfung, aber da kommt auch so manche Frage des Gehorsams. Und lasst uns aufgrund der Heiligkeit Gottes, der Gottesfurcht noch mehr Raum lassen in unserem Herzen und Leben, dann wird das Erlösungswerk Jesu zum Ausdruck und zur Verwirklichung kommen. Und deswegen wird nachher nochmal so deutlich geschrieben, ich habe es vorhin ja schon durchgenommen kurz, das unschuldige Lamm, Jesus, der Sohn Gottes, Mensch geworden, für uns geopfert. Sein Blut hat er, sein Leben dahingegeben, um uns zu erkaufen. Welch eine Hingabe und Preisgabe. Und von dem Hintergrund dürfen wir unser Leben preisgeben in Hingabe. Und in Gottesfurcht, der Gottesfurcht Raum lassen, wissend, Und da kommt jetzt noch ein wichtiger Aspekt dazu, dass er uns grundsätzlich mal, wenn wir Jesus angenommen haben, er hat uns auch losgekauft oder erlöst und befreit von dem eitlen Wandeln nach väterlicher Weise. Das ist seelsorgerlich ganz wichtig für uns, ja, dass wir den Sieg Jesu anwenden, auch da, wo Bindungen da sind. Ja, es ist dann ein seelsorgerliches Gespräch und Gebet sicher auch wichtig. Aber wichtig ist, dass es ans Licht kommt und dass wir wissen, Jesus hat auch mit all dem, was Erbsünde angeht und was wir so auch mitbekommen haben von unseren Eltern, ja, dass das auch durch Jesus Christus bereinigt und befreit sein darf. Das darf angewandt werden im Glauben. Und ich denke, das steht nicht umsonst hier, denn es heißt unbedingt, dass wir nach dem Wandel, nach väterlicher Weise erlöst und befreit worden sind. Jesus hat eine völlige Erlösung erfunden. Und wir dürfen es anwenden in unserem Leben und es darf sich umsetzen, mehr und mehr in unserem Wandel. Lassen wir uns da nicht auch, da wo ein Ungehorsam war, lass uns das gleich bereinigen durch das Blut Jesu. Es ist geflossen für uns, dass es zur Anwendung kommt. Das Schlimmste ist, wenn die Gläubigen abwarten, weil dann können sie nicht fruchtbar leben. Ja, wenn sie es rausschieben, die Sache zu klären, wenn was geschehen ist. Der Feind will einen dann niederdrücken. Nee, er hat uns erlöst, er hat uns befreit. Durchs Bekennen bekommen wir Vergebung der Sünde nach 1. Johannes 1, 9. Und das muss angewandt werden. Dann dürfen wir wieder siegreich weitergehen. Ja, der Gerechte fällt 7-mal, steht wieder auf. Es geht weiter, aber im Wandel in der Gottesfurcht. Und es muss nicht immer zum Fallen kommen. Ja, wir wollen nicht im Richterbuch leben, sondern wir wollen im Josua-Buch leben. Ja, da waren die Niederlagen selten. Das Normale war Sieg. Und im Richterbuch war es umgedreht. Da waren die Niederlagen nach Niederlagen immer wieder neu. Ja, und Sieg war seltener. Wir wollen in Jesus Christus ruhig den Sieg anwenden, wollen aber auch Vergebung in Anspruch nehmen, Reinigung durch dieses Blut Jesu Christi, dann sind wir wieder fähig, wieder ganz in Gemeinschaft mit Gott weiterzugehen, auf dem Weg zum herrlichen Ziel. Der Herr gebe uns dabei viel Gnade und Frieden. Lasst uns noch beten. Ach Herr Jesus, es ist so wunderbar, dein Wort. Du hast es uns gegeben. Du hast ein vollkommenes Erlösungswerk vollbracht. Du bist auferstanden. Du lebst. Und du willst, dass auch wir leben mit dir. Und wir dürfen mit dir leben. Heute schon geistlich auferstanden sein in allen Lebensumständen. Wir wollen aber dir, deinem Geist, noch mehr Raum lassen. Herr, wirke mächtig hinein, dass die Gottesfurcht in unserem Leben und deine Liebe, offenbart am Kreuz von Golgatha, beides unser Leben tief bestimmt. Wir wollen uns verändern lassen. Du brauchst dich nicht verändern, aber wir dürfen uns verändern lassen, sodass wir ein Zeugnis sind und ein Beispiel in jeder Lebenssituation. Herr Jesus, tritt du in deiner Gesinnung in unserem Leben da hervor. Wir wollen dir nicht im Wege stehen, wollen unser Leben dir ganz neu weihen und zur Verfügung stellen. Amen.